In dieser Ausgabe geht's um ein Thema, das mich seit fast 50 Jahren beschäftigt. Und ja, ich gebe zu, das macht mich ziemlich alt. Aber seit etwa 40 Jahren meditiere ich und ich habe mich schon damals gefragt, was wir eigentlich wissenschaftlich über Meditation sagen können. Aber erst so um das Jahr 2000 rum hat die Meditationsforschung so richtig Fahrt aufgenommen. Heute kommt mit dieser Ausgabe ein Update, das sich auf einige größere, neuere Studien bezieht, die ihr alle im Infotext findet. Vor einigen Jahren zum Beispiel saß der amerikanische Notarzt und Theravada-Meditationslehrer Daniel Ingram, der über 23.000 Stunden Meditationserfahrung hatte, in einem FMRT-Scanner an der Harvard Medical School. Und dort sollte er etwas tun, was man in seiner Tradition seit etwa 2500 Jahren schon tut und gut kennt. Er sollte sich nämlich in einen Zustand des Nicht-Tuns und Nicht-Denkens versetzen, denn die Forscher baten ihn, durch die 8 sogenannten Jhana-Stufen zu gehen, Zustände tiefer Absorption, von denen buddhistische Texte seit 2500 Jahren berichten. Was sie sahen, hat sie überrascht. Das Gehirn von Ingram hörte nämlich auf, sich so zu organisieren, wie es normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Was sie stattdessen beobachteten, war weder Entspannung noch Beruhigung, sondern so eine Art radikale Reorganisation des gesamten Gehirns, der Gehirnnetzwerke, die normalerweise getrennt voneinander operieren und verschmolzen. Die kortikale Hierarchie des Gehirns begann sich also aufzulösen. Jene Ordnung, die für uns wahrnehmbar Sinn produziert, aus dem Chaos unserer Sinneseindrücke und damit auch das Selbst konstituiert, was auch immer das ist, und damit die Welt in Subjekt und Objekt aufteilt. Um es klar zu sagen, diese Ausgabe jetzt ist keine verkappte Werbung für Meditation, obwohl ich persönlich aus eigener langjähriger Erfahrung heraus sehr positiv auf meine Erfahrung mit Meditation blicke, auch wenn es immer wieder ein Auf und Ab gab. Diese Ausgabe hier verstehe ich ausdrücklich nicht als Werbung, sondern als eine Art Zwischenbericht. Und zwar ein Zwischenbericht über das, was in jüngster Zeit über Meditation herausgefunden wurde.
Skobel. Über Meditation. 3 Wellen in den letzten 30 Jahren.
Beginnen wir dort, wo wir heute stehen. Die Meditationsforschung hat, sagen wir mal, in den letzten knapp 30 Jahren etwa 3 Revolutionen erlebt. Und jede dieser Phasen hat die vorausgehende nicht ersetzt, sondern vertieft. Vereinfacht gesagt ging es in Welle oder Phase 1 darum zu fragen, gibt es da überhaupt irgendwas, was messbar ist und wenn ja, was? Antworten darauf waren Herzrate, Atemfrequenz, Cortisolspiegel, Veränderungen im Gehirn. Welle Nummer 2 fragte dann, ja, aber wie wirkt das denn und wobei? Antworten darauf waren unter anderem Behandlung von Angst, Sucht, Schmerz, Depression. Wir befinden uns gegenwärtig in der 3. Welle, wenn man so will, inmitten einer bislang übersehenen Fragestellung. Was verändert sich nämlich, wenn man langfristig meditiert? Auch hier gibt es erste Ergebnisse. Die erste Revolution war eine klinisch-medizinische mit einer stark psychologischen Bedeutung. Vereinfacht gesagt, Jon Kabat-Zinn entwickelte MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, Achtsamkeitsprogramme, ein säkuläres 8-Wochen-Programm. Warum säkulär? Weil es die buddhistischen Übungen aus ihrem kulturellen Kontext rausgelöst hat und dann in amerikanische Krankenhäuser gebracht hat. Warum? Zur Therapie von terminalen, sogenannten austherapierten, vor allem Schmerzpatientinnen. Was folgte, war eine der am besten replizierten Befunde in der modernen Psychologie überhaupt. Achtsamkeitsbasierte Interventionen reduzieren nachweislich Stress, Angst, depressive Rückfälle. Knapper formuliert, Meditation wirkt. Als eines von vielen, wenn auch jetzt späteren Beispielen, erschien unlängst oder 2023 in JAMA Psychiatry eine Studie, die zeigte, 8 Wochen MBSR sind bei Angststörungen gleich wirksam wie Escitalopram, das heißt so wirksam wie ein erstklassiges wirksames Antidepressivum. Viele dieser und ähnlicher Studien belegen, es gibt da was, das messbar war und messbar ist. Die Ergebnisse schienen anfangs eher klein und unbedeutend, leiteten aber dann einen Paradigmenwechsel vor allen Dingen in der psychiatrischen Behandlung ein. Die 2. Revolution war eher neurowissenschaftlich orientiert und löste den Hype der Meditations- und Bewusstseinsforschung aus. Also ein Gebiet, das vorher wirklich komplett esoterisch gehalten wurde und auch als richtig unwissenschaftlich galt. Also wenn man richtig in die Forschung wollte, sollte man sowas nicht machen wie Meditationsforschung. Das hat sich komplett geändert. Um ebenfalls eine der späteren Studien zu erwähnen, als Antoine Lutz und Richard Davidson 2004 tibetische Mönche mit jahrzehntelanger Meditationserfahrung in den Scanner legten, beobachteten sie auch etwas Unerwartetes. Die Meditierenden erzeugten nämlich während einer speziellen sogenannten nicht-dualen Compassion-Meditation die höchsten Gamma-Oszillationen, die übrigens schwer zu messen sind, die je bei gesunden Menschen gemessen worden waren. Gamma-Wellen sind das neuronale Korrelat, also das, was man im Gehirn finden kann, integrierter, kohärenter Bewusstseinszustände, die ein Gehirn erzeugt, das sich im Zustand hoher Synchronisation befindet. Ihr wisst, das sind die verschiedenen Sektionen des Gehirns, die arbeiten mal mehr, mal weniger zusammen. Also eine große Synchronisation dieser verschiedenen Areale. Das Gehirn dieser Mönche schien anders zu funktionieren, nicht nur während der Meditation, sondern, das ist das Interessante, dauerhaft. Strukturell hatten sie auch mehr graue Substanz in der vorderen Insula. Das ist ein Bereich, der für Körperwahrnehmung sehr wichtig ist und sozusagen die Grenzen des Körpers selbst definiert. Also was ist innen, was ist außen von mir. Funktionell war ihre Amygdala ruhiger, Amygdala Aggression, Wut und sowas. Ihr präfrontaler Kortex effizienter, da verarbeiten wir sehr viel Information. Ihr Default Mode Network, das ist das, der Netzwerkzustand unseres Gehirns, wenn wir nichts gerade tun und mit den Gedanken wandern und ins Tagträumen verfallen. Das machen wir übrigens den meisten Teil des Tages zu, gibt es tolle Studien, und halten uns irgendwie in unseren eigenen imaginären Welten auf. Also dieses Default Mode Network war im Normalzustand deutlich weniger aktiv, heißt weniger Tagträumen, heißt weniger, also im Schnitt jedenfalls, weniger Neigung zu Depressionen. Bei all dem gibt es eine methodisch wichtige Frage, die allerdings, das muss man sagen, bis heute unbeantwortet geblieben ist und sich nicht so ganz einfach vom Tisch wischen lässt. Solange diese Frage bzw. dieser Einwand nicht vollständig ausgeräumt ist, ist es aus medizinischer Sicht ratsam, skeptisch zu bleiben. Diese Frage, dieses Problem lautet, liegen die zweifellos belegten Effekte der jeweiligen Form der Meditation, die dann in der Studie untersucht wird, an der Meditation? Oder liegt es an den Menschen, die für diese Studie ausgesucht worden sind? Also meditieren diese Menschen, weil sie schon vorher eine Besonderheit hatten, aufgrund derer sie sich dann überhaupt erst entschieden haben, mit Meditation zu beginnen? Nochmal anders formuliert, kann ausgeschlossen werden, dass die Versuchspersonen alle eine bislang unbemerkte Besonderheit teilen, die dann zu den positiven Ergebnissen führt, auch ohne Meditation. Hatten die Versuchspersonen, bevor sie überhaupt mit der Meditationspraxis begannen, schlicht andere Gehirne, Stichwort Neurodiversität? Diese Frage ist bis heute nicht so vollständig beantwortet und man sollte sie bei allen beeindruckenden positiven Ergebnissen der Meditationsforschung zumindest mal im Hinterkopf mitlaufen lassen. Die dritte Revolution ist die, die gerade beginnt. Wir stehen an der Schwelle zu einer Wissenschaft, die die Effekte der fortgeschrittenen und langzeitpraktizierenden Meditation untersucht. Das klingt zunächst mal nur nach so einer kleinen Verschiebung, ist aber konzeptionell fundamental. Warum? Bisherige Forschung hat überwiegend gefragt, was bewirkt so ein 8 Wochen MBSR-Kurs? Was macht MBSR? Was verändert sich nach 100 Stunden Praxis? Die neue Frage lautet, was passiert, wenn jemand jahrzehntelang täglich meditiert? Was sind die Veränderungen im Leben, im Alltag, was die möglichen Endpunkte einer solchen Entwicklung Langzeitmeditierender? Gibt es Zustände, auf die alle kontemplativen Traditionen dieser Erde, also vom Buddhismus bis zu Indigenen, hinweisen und die wir bis heute kaum je wissenschaftlich untersucht haben?
Was bei Langzeitmeditierenden anders ist.
Eine vor kurzem erschienene Metastudie von Ehman, Satchett und Kolleginnen aus dem Meditation Research Program an der Harvard Medical School fasst zusammen, was wir heute über Langzeitmeditierende wissen. Das heißt Meditierende, die mindestens, das ist ehrlich gesagt gar nicht so viel, 1500 Stunden Meditationserfahrung haben. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass ihr Artikel lediglich eine vergleichende Übersicht über die bereits veröffentlichten Studien bietet, also keine neue eigene Datenerhebung mit menschlichen Teilnehmerinnen oder mit Tieren beinhaltet. Dennoch sind die Ergebnisse bemerkenswert. Langzeitmeditierende zeigen stärkere kognitive Flexibilität, also die Fähigkeit, flexibel zum Beispiel zwischen verschiedenen Einstellungen, verschiedenen Denkmodi zu wechseln, und eine tiefere Integration von sensorischer, sinnlicher Wahrnehmung und kognitivem Urteil. Beispielsweise erleben sie Schmerz anders, nicht weniger intensiv in der physischen Empfindung, also die werden nicht plötzlich taub, aber sie empfinden Schmerz als deutlich weniger unangenehm. Warum? Offenbar ist die Verbindung zwischen Schmerzregistrierung, oh, da tut was weh, und Schmerzbewertung, mein Gott, ist das schrecklich, dieser Schmerz, diese Verbindung scheint gelockert zu sein. Überhaupt scheint die Verbindung zwischen dem, was das Gehirn registriert, also Sinneswahrnehmung, und dem, wie es das, was da wahrgenommen wird, bewertet, insgesamt gelockert zu sein. Und gelockert heißt, da ist also Spielraum, da kann man selber sozusagen was verändern. Das entspricht dem, was über Meditation traditionell immer wieder behauptet wurde und erlaubt in der Folge tatsächlich mehr Spielraum für andere Bewertungen. Also zu sagen, der Schmerz ist jetzt vielleicht doch nicht so schlimm und er lässt nach. Man könnte auch sagen, dieses Spiel lässt mehr Freiheit von oder für bestimmte Emotionen und ihre Wahrnehmung. Also wenn man alles normalerweise immer negativ sieht, gibt es da Spielraum, hier und da dran zu drehen und vielleicht doch nicht so eine negative Einstellung zu haben, als Beispiel. Außerdem zeigten sie eine Tendenz zu rationaleren Entscheidungsfindungen. Und das bedeutet lediglich, dass sie zu weniger emotionalen Verzerrungen, Biases genannt, und zu mehr Distanz von kurzfristigen Impulsen fähig sind. Anders formuliert, erscheint ihr selbst fluider, beweglicher, anpassungsfähiger bzw. formbar. Man könnte auch sagen, das eigene Selbst wird transparenter und durchlässiger. Der rechte inferiore Partiallappen, das ist eine Region, die insbesondere räumliche Selbstgrenzen bestimmt, lässt sich bei fortgeschrittenen Meditierenden willkürlich dämpfen, regulieren. Die Erfahrung, kein klar abgegrenztes Selbst zu sein, ist also nicht psychotisch und ist auch nicht verrückt. Es ist eine messbare Erfahrung, die sich reproduzieren lässt in Studien. Und diese Erfahrung korreliert mit erhöhter Empathie und mit einem reduzierten Intergruppenbias, das heißt den Verzerrungen, die ich mit verschiedenen Gruppen, in denen ich mich bewege, teile. Einfacher gesagt, es scheint, als seien diese Menschen aufgeschlossener und insgesamt zugänglicher. Was diese Veränderungen zusammenhält, das nennen die Autoren der Studie die neurophänomenologische Gestalt, also das Gesamtbild, in dem kognitive Flexibilität, also Flexibilität im Denken, Selbstregulation und nicht duales Gewahrsam als eine kohärente Einheit erscheinen. Offenbar ist das keine bloße Addition einzelner Verbesserungen, also mal hier was und mal da was, sondern eine bislang wenig untersuchte, vielleicht sogar neue Form verkörperter Kognition, also körperlich gewordener Bewusstseinszustände.
Nebenwirkungen, die unbequeme Wahrheit.
Aber hier ist das, was euch die meisten Meditationsberichte nicht sagen. Meditation ist kein uneingeschränktes Gut, wirkt immer positiv. Es ist eher so wie mit allen Hilfsmitteln oder allen Medikamenten, die wirksam sind. Was wirksam ist, hat Effekte und was Effekte hat, kann auch Nebeneffekte oder ungewünschte Nebenwirkungen haben. Willoughby Britton, Psychiatrieprofessorin an der Brown University, hat systematisch dokumentiert, was sie mal in einem Interview The Messy Truth About Mindfulness nannte, also die dunkle Seite der Achtsamkeit. In einer von ihr erhobenen, repräsentativen, recht großen Stichprobe amerikanischer Meditierender berichteten 58% von unerwünschten Erfahrungen. Die waren mal plötzlich, die waren auch mal ein bisschen länger. 9% erlebten sogar funktionelle Beeinträchtigungen, also dass die negativen Erfahrungen sich auf ihren Alltag ausgewirkt haben. Das bedeutet hochgerechnet, etwa 6 Millionen Menschen in den USA allein könnten durch Meditationspraktiken beeinträchtigt oder sogar geschädigt werden. Bei Borderline-Störungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, schweren Depressionen können selbst einfache Bodyscan-Übungen, das ist noch nicht mal jetzt intensive Meditation, bestimmte Symptome massiv verschlimmern. Es ist daher im Grunde geboten, vor einem längeren Meditationsretreat oder wenn überhaupt jemand mit dem Meditieren beginnt, eine Art Fragebogen beantworten zu lassen, der schon mal im Vorweg Auskunft gibt über mögliche Störungen oder Traumata, die dann möglicherweise mit dem Meditieren hochkommen können. Und noch etwas hat sich gezeigt, die größte Schulstresserhebung und das größte Anti-Stress-Programm der Geschichte überhaupt mit 8000 Schülerinnen an 85 Schulen in England zeigte keinen großen Nutzen. Das sogenannte Myriad Trial, abgeleitet von My Resilience in Adolescence, also meine Resilienz in der Pubertät, besteht aus einer Reihe von verschiedenen Publikationen, die alle im Juli 2022 in einem Sonderheft von Evidence-Based Mental Health erschienen sind. Eines der Ergebnisse dieser Studien war, dass die Meditations- bzw. Achtsamkeitsintervention bei gefährdeten Kindern, also Kindern aus zerrütteten Verhältnissen beispielsweise, sogar negative, schädliche Effekte hatten. Warum? Ein Grund könnte daran liegen, dass schon beim einfachen Bodyscan, habe ich eben erwähnt, die Wahrnehmung für körperliche und psychosomatische Beschwerden, also Schmerzen, extreme Verspannung oder sowas, gesteigert wird, weil ich ja meine Aufmerksamkeit darauf wende, was in meinem Körper passiert, und dann zu einem negativen Effekt führt, nämlich zur Wahrnehmung von mehr Schmerzen. Fazit? Beachtet man auch die immer wieder auftretenden oder auftreten könnenden Nebenwirkungen von Meditation, dann ist Meditation wie jede Therapie kein Allheilmittel. Sie wirkt offenbar nicht bei allen auf die gleiche Weise positiv. Meditation und Achtsamkeit sind wie jede ernsthafte Praxis, also platt gesagt alles, was man macht, irgendwie wirkungsvoll. Einige der Wirkungen habe ich eben geschildert. Und das schließt aber, wie bei Medikamenten überhaupt, mit ein, dass auch unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es auch in der langjährigen Meditation immer mal wieder Phasen gibt, in denen es dann geraten sein kann, einfach weniger zu meditieren. Weniger ist manchmal mehr und hilft.
Was die Wissenschaft noch nicht fasst und vielleicht nie ganz fassen wird.
Nun komme ich zu dem, worüber Wissenschaftlerinnen eher selten sprechen oder sprechen wollen. Es gibt nämlich Zustände, die von kontemplativen Traditionen weltweit seit über 2500 Jahren beschrieben werden, insbesondere im Buddhismus. Wir beginnen offenbar gerade erst damit, diese Bewusstseinszustände ernsthaft zu untersuchen. Dazu gehört übrigens auch, dass es vermehrt Studien mit Psilocybin und psychogenen Substanzen gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Vor allem im indischen Yoga und im buddhistischen Meditationskontexten hat sich ausgefeilte Terminologie und eine psychologische Literatur rund um diese tiefen meditativen Zustände gebildet. Im Sanskrit heißen die Dhyana, im Pali werden sie als Jhana bezeichnet. Ein Begriff, der manchmal ins Deutsche übersetzt wird mit glühen oder brennen. Gemeint sind bereits in der indischen Yoga-Philosophie gekannte höhere Bewusstseinszustände der Versenkung oder der sogenannten ekstatischen Absorption, in denen oft die Außenwahrnehmung schwindet oder auch die Grenze zwischen Innen und Außen verschwindet. Nach dem Durchschreiten des achten Jhanas gelangt man dann in einen Zustand, der in der Tradition Nirodha Samapatti genannt wird und als Zustand der Erlöschung bzw. des willentlichen Aussetzens des gesamten Bewusstseins bezeichnet wird, von dem manchmal erfahrene, sehr erfahrene Praktizierende berichten, dass sie in diesem Zustand die Wirklichkeit klarer und geöffneter sehen als je zuvor. Daher kommt natürlich auch diese Formulierung der Erleuchtung oder des Erwachens. Diese nicht-dualen Bewusstseinszustände, dieses nicht-duale Gewahrsam ist ein Zustand, in dem die übliche, vor allem in logisch-begrifflichen Denken vorherrschende Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt aufgehoben ist. Also die Subjekt-Objekt-Struktur, mit der wir normalerweise die Wirklichkeit wahrnehmen, die scheint sich zu entspannen, zu verblassen, ohne dass das in einen Zustand der Bewusstlosigkeit mündet. Im Gegenteil, dieser Zustand ist verbunden mit höchster wacher Konzentration und Klarheit. Was diese Zustände neurophysiologisch kennzeichnet, also das, was man von außen zum Beispiel im fMRT beobachten kann, ist ein konsistenter Befund, nämlich die neuronale Komplexität erhöht sich. Es kommt unter anderem zu einer globalen Konnektivitätsveränderung, also einer globalen Veränderung der Verbindung zwischen den Gehirnzellen und den verschiedenen Gehirnarealen, die sich auf diese Weise in keinem anderen der uns bekannten Bewusstseinszustände reproduzieren lassen, also weder im Schlaf, noch in der Narkose, noch im Koma. Wörtlich heißt es in der Studie von Chaudhary und Kolleginnen vom letzten Jahr, dass sich bei sogenannter fokussierter Aufmerksamkeitsmeditation, Zitat, der Einfluss höherer abstrakter Prozesse in der Hierarchie des Gehirns verringern kann, indem anhaltende Aufmerksamkeit auf Informationen gelenkt wird, die im gegenwärtigen Moment aufgenommen werden, zum Beispiel Sinneseindrücke. Dabei werden diejenigen mentalen Prozesse reduziert, die kontrafaktisches und zugleich tiefgreifendes Denken erfordern. Also die Vorstellung von Situationen, die anders sind als das, was ich gerade erlebe, das ist kontrafaktisch. Solches Denken setzt ein, zum Beispiel, wenn wir grübeln, wenn wir Angst haben, wenn wir etwas bedauern, wenn wir uns nach Erleichterungen sehen, da müssen wir ja kontrafaktisch arbeiten. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Auftreten sogenannter glückseliger Zustände während der Jhana-Meditation durch eine Konnektivität von höherer zu niedriger Ordnung erklärt wird, ähnlich wie ein extrem vernetztes Gehirn bei psychedelischen Erfahrungen, also Psilocybin, LSD, mit verstärkten Gefühlen des Eintauchens und der Selbstauflösung assoziiert wird. Das war nochmal ein Zitat gerade. Der Neurowissenschaftler Zoran Josipovic hatte bereits Jahre zuvor gezeigt, dass sogenannte nicht-duale Gewahrseinszustände die gegeneinander gerichtete Wechselwirkung zwischen dem Default Mode Network, also das ist wie gesagt dieses Netzwerk, in das wir normalerweise, wenn wir nichts tun, versinken und dann ins Tagträumen kommen, und einem anderen Netzwerk, dem dorsalen Aufmerksamkeitsnetzwerk, dass sich diese Spannung zwischen den beiden Netzwerken entspannt und damit genau eine fundamentale Spannung, die normalerweise das Innenleben vom Außenleben trennt. Das wird durchlässiger, entspannter, fluider. Was man also sagen kann, ist, dass sich in diesen Zuständen neurophysiologisch eine messbare Entspannung der normalen Grundarchitektur unseres dualen Erlebens in, außen, richtig, falsch, Schmerz, kein Schmerz, richtig, falsch offenbart. Und genau das ist es offenbar auch, was Meditierende aus der Innensicht, also subjektiv, als ein Verschmelzen der Gegensätze, insbesondere von Subjekt und Objekt wahrnehmen oder von Ich und den Dingen. Allerdings kommt an dieser Stelle dann doch das sogenannte harte Problem der Bewusstseinsforschung zum Tragen. Angenommen, es würde uns gelingen, von außen jedes beliebige neuronale Muster in unserem Gehirn, auch jedes beliebige neuronale Muster dieser Zustände perfekt zu kartieren, dann bliebe ja immer noch die Frage, warum in Verbindung mit diesen Gehirnzuständen offenbar genau diese subjektive Erfahrung entsteht, die wir dann als Erwachen beispielsweise wahrnehmen, von der Meditierende aus der Innensicht ja berichten. Diese Frage, die letztlich darauf hinausläuft, ist das Wechselspiel zwischen Gehirnprozessen und Bewusstseinszuständen exakt zu verstehen. Aber diese Frage ist bislang völlig ungelöst. Und dennoch hat sie Zen-Meister Dogen, den ich persönlich sehr schätze, sowohl als Zen-Meister wie als Philosophen schätze ich ihn, es in einem seiner berühmten Texte, dem sogenannten Genjo-Koan, im 13. Jahrhundert so beschrieben. Und ich finde die Beschreibung wirklich super. Die Wahrheit des Buddha zu erkennen, also das heißt die Wahrheit dessen, was sich so auf dem Weg der Meditation erschließt, bedeutet, uns selbst zu erkennen. Uns selbst zu erkennen bedeutet, uns selbst zu vergessen. Und selbst zu vergessen bedeutet, von den 10.000 Dingen, also der ganzen Wirklichkeit, erfahren zu werden. Das heißt, die Dinge erfahren uns, nicht wir sie. Von den 10.000 Dingen erfahren zu werden bedeutet, unseren eigenen Körper und Geist sowie den Körper und Geist der äußeren Welt loszulassen. Es gibt einen Zustand, in dem die Spuren der Verwirklichung vergessen sind. Und er offenbart die Spuren der vergessenen Verwirklichung für eine lange, lange Zeit.
Und jetzt, was wissen wir wirklich?
Was wir wissen ist, Meditation wirkt. Bei Angst, Schmerz, Depression und Sucht gibt es robuste, klinische, relevante Evidenz. Wir wissen außerdem, das Gehirn verändert sich oder kann sich verändern durch Meditation. Allerdings muss man hinzufügen, diese Veränderungen sind zwar messbar, aber es gibt auch messbare Veränderungen des Gehirns, wenn wir anfangen, Klavier zu spielen oder eine Sportart zu erlernen. Wir wissen weiter, fortgeschrittene Meditation erzeugt Zustände, die sich von allen anderen bekannten Bewusstseinszuständen, die wir bislang untersucht haben, unterscheiden und die mit vertiefter Empathie, verringertem Ich-Gefühl und erhöhtem Wohlbefinden, Zufriedenheit, Gelassenheit korrelieren. Wir wissen außerdem, Meditation kann Nebenwirkungen haben, die systematisch erfasst und nicht ignoriert werden dürfen. Und wir wissen, und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, dass wir gerade erst beginnen, die richtigen Fragen zu stellen. Bislang wurde ja vor allem gefragt, ja, hilft denn Meditation bei Stressabbau? Inzwischen fragen wir, nicht zuletzt auch philosophischer, wie verändert sich eigentlich das menschliche Bewusstsein, wenn wir es auf diese Art und Weise über Jahrzehnte hinweg kultivieren? Welche Endpunkte, Endzustände sind da möglich? Was sind die Grenzen unseres Selbst und sind diese Grenzen veränderbar? Das ist ja eine Frage, die zum Beispiel bei den ganzen Transformationsbewegungen, Transformationsveränderungen, die auf uns zukommen, unbedingt wichtig sind. Fragen wie diese haben aufgehört, rein esoterische oder religiöse Fragen zu sein. Es sind Fragen, auf die eine empirische Antwort erwartet werden kann durch weitere Forschung, obwohl wir außerhalb vor allem der ausgefeilten buddhistischen Theorien noch über keine umfassende Erklärung all dessen verfügen. Die Wissenschaften, die all diese Fragen zu beantworten suchen, stecken ehrlich gesagt noch in den Kinderschuhen. Und trotzdem ist erstaunlich, was wir heute bereits darüber wissen, im Unterschied zu der Zeit, als die ersten Pioniere im Westen mit buddhistischer Meditation begannen. Aber ich habe ja versprochen, keine Werbung und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.